Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten in Christo Jesu. Wenn ich jetzt wieder eine Reihe von Tagen in eurer Mitte sein darf, dann will ich das in heiliger Freude, voll Furcht und Zittern. Es ist eine Verantwortung in unseren bewegten und erregten Tagen, die dem Ende entgegenstürzen, das Wort Gottes zu hören und das Wort Gottes zu sagen. Denn wir werden Rechenschaft geben müssen für jedes Wort, das wir gehört haben und für jedes Wort, das wir gesprochen haben. Es ist eine ernste und heilige Sache. Es ist aber auch eine wunderbare und kostbare Angelegenheit, dass wir in einer Welt der Sünde und des Todes, des Elendes und des Grauens die Kräfte und Freuden der zukünftigen Welt schauen und nehmen dürfen, sagen und weitertragen dürfen. Es ist etwas unerhört Großes. Je länger ich das Evangelium sage, umso gewaltiger liegt die Verantwortung auf der einen Seite. Und der Segenstrom und die Gnadenfülle, die mit diesem Wort, mit diesem wunderbaren Wort verknüpft ist, mir auf dem Herzen und Gewissen. Und es ist mir ein Anliegen, dass in diesen Tagen keiner von uns, und wenn er nur ein- oder zweimal kommen könnte, ohne Licht und Lösung und Kraft und Freude und Reinigung diesen Raum verlassen. Meine Geschwister, es ist eine ernste und eine beseligende Angelegenheit, in der Welt, die zugrunde geht, die wesenhaften und bleibenden Güter und Seligkeiten der zukünftigen Welt und die Wonnen Gottes schauen und schmecken und wirklich haben zu dürfen. Und dazu lasse Gott diese Tage dienen, dass wir an Reinigung und Demütigung und Zerbruch, aber auch an neuer Freude und neuen Segnungen und wesenhaften Seligkeiten das empfangen, was Gott uns geben will. Ich beginne heute Abend mit einem Zeugnis, in dem ich etwas sagen will von dem Wunder des Wortes Gottes. Wir alle kennen ja die Bibel. Wir kennen manches auswendig und anderes inwendig und viele unter uns sogar auch etliches anwendig. Das heißt, wir wenden das an, wir leben das aus. Das ist die Anwendigkeit des Wortes Gottes. Im Gegensatz zur Inwendigkeit oder zur Auswendigkeit. Ich möchte heute Abend drei Verse lesen aus einem Buch, das ihr vielleicht seit langer Zeit nicht mehr gelesen habt, aus dem ersten Buch der Chronika, dem ersten Kapitel. Da möchte ich die drei ersten Verse lesen. Ihr werdet erstaunt sein, so etwas Langweiliges habt ihr lange nicht mehr gehört oder gelesen, was ich euch jetzt vorlese. Und ihr werdet denken, jetzt bin ich aber gespannt, was er darüber sagen wird. Und da möchte ich euch heute Abend, und Gott öffne uns, durch den Geist der Knotenlösung und der Eröffnung, das sind Ämter des Heiligen Geistes, eröffne uns die Innenschau, den Denksinn, dass wir etwas fassen von dem ungeheuren Licht, von der dynamischen Weite und Wucht des Wortes Gottes. Dass es uns so geht, wie ein Mann, der hier in Berlin irgendwo eine Rolle spielt und auf der Kante steht, wie der nach einer Konferenz, die wir in Holland hatten, bezeugte, ich gehe nach Hause mit einer ganz neuen Bibel. Einer ganz neuen Bibel. Ich lese also, um ein Zeugnis zu geben von dem Wunder des Wortes Gottes, damit wir vor diesem Wort erschrecken und ob diesem Wort staunen und in diesem Wort nach Reichtümern und Schätzen graben, die uns vielleicht bis jetzt verborgene, unangeschlagene Goldadern sind. Ich lese aus diesem Wort 1. Chroniker 1, Vers 1, 2 und reich. Erstaunt nicht und erschreckt nicht über dieses langweilige Wort, dieses scheinbar nichtssagende Wort. Ihr werdet nach einer Stunde vielleicht an der Stelle. Aber seht, Enos oder Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah. So, jetzt habe ich drei Verse gelesen. Aus 1. Chronik 1. Und jetzt seid ihr genauso schlau wie vorher. Meine lieben Freunde, wenn wir mit der Ehrfurcht, mit der Erwartung, wie es Gott von uns verlangt, auch vor dieses Wort treten, denn alle Schrift ist Gott gehaucht und nütze zur Lehre, zur Ermahnung, zur Ermunterung und zur Einrenkung, wie es wörtlich heißt nach dem griechischen Urtext, zur Einrenkung, denn wir sind alle ausgerenkt aus der Liebe und aus der Vollmacht und aus der Reinheit und aus der Treue und aus der Freude Gottes, sind wir alle ausgerenkt und verzerrt und elend und krank und blind. Wenn das Wort Gottes, auch dieses Wort Gottes, auch diese Schrift diesen Dienst tun soll, dann wolle Gott dazu seinen Segen geben. Ich lese nun dieselben Worte nur einmal, aber auf Deutsch, denn ich habe sie eben auf Hebräisch gelesen. Da steht nämlich gar nichts als 10 Namen, anfangend mit Adam und endend mit Noah. Eine sogenannte Geschlechterfolge nennt man das, eine Genealogie mit einem Fremdwort. Und nun lese ich diese 10 Namen, die ich eben nach dem Text der Bibel, nach den hebräischen Namen gelesen habe, noch einmal. Jetzt lese ich sie auf Deutsch, was das heißt. Denn in der Schrift hat jeder Name, ob das ein Name Gottes ist, oder ein Name Christi, oder ein Name des Heiligen Geistes, oder der Name Satans, oder ein Name von Engelmächten und Geistergewalten, oder ein Name von Menschen oder Bergen oder Flüssen oder Städten. Jeder Name hat eine tiefe und wunderbare Bedeutung. Sie ist uns verloren gegangen. Wir sind blind geworden für das Wunder des Wortes Gottes. Und dass das uns aufleuchte in dieser Abendstunde, ist mir eine herzliche Bitte zu Gott. Ich lese noch einmal die 3 Verse und lese sie auf Deutsch. Und da werdet ihr schon etwas merken. Der Mensch, denn Adam heißt ja der Mensch, oder der Irden, oder der Erdmann, oder der aus der Erde, aus der Adama geschaffene. Aber darauf komme ich nachher. Der Mensch, gesetzt oder bestimmt zum Sterben. Der Mensch, bestimmt zum Sterben. Gott gezeugt zum Lobe Gottes. Herabsteigend wird herrschen, eingeweiht und belehrt, wenn das Schwert oder das Wurfgeschoss oder der Todespfeil machtvoll niederschlagend Ruhe, Trost oder Frieden bringt. Aha, das ist jetzt etwas deutlicher. Das begreifen wir schon etwas. Ich möchte nun, Gott gebe mir die Gnade dazu, euch erklären, was das wirklich heißt. Ich gebe euch keine Auslegung, sondern ich sage, was das wirklich heißt. Ich halte mich Wort für Wort an die Schrift und sage euch ein Zeugnis. Und ihr werdet am Ende sagen, das ist ja wunderbar. Das steht da, jawohl, das steht da. Ich hoffe, ich habe Brüder da, vielleicht aus Israel, ich weiß es nicht, die Hebräisch können. Und die werden das, was ich jetzt sage, Wort für Wort bestätigen. Wort für Wort. Und in diesen 10 Namen leuchtet uns in einer wunderbaren Größe, Weite und Tiefe der Plan Gottes mit der Menschheit auf. Wird dir der Zweck und der Sinn, wird dir die Not und der Jammer, aber auch die Größe und Hoheit deines Lebens ganz neu. In diesen Worten. Und zugleich bekommst du einen Einblick in den Weg der Erlösung durch Christus und in den Weg Gottes mit seiner ganzen Schöpfung. Von Israel über die Gemeinde und die Nationen durch die Licht- und Finsternisreiche bis hinein in das Weltall. In diesen 10 Namen. Und nun erkläre ich. Oder nein, damit ihr ganz klar seht und hört, meine lieben Freunde und Geschwister, lese ich jetzt die 10 Namen, wie sie in der Bibel stehen, noch einmal. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah. Das sind die 10 Namen. Und jetzt sage ich nichts anderes als die Bedeutung jedes Namens. Und die aneinandergereiht ergeben die kürzeste, aber gewaltigste Gesamtschau der Wege Gottes und der Ziele Gottes mit seiner Gesamtschöpfung, um hinten anzufangen, mit seinem Sohne, mit seiner Gemeinde des Christus, mit Israel und mit jedem Einzelnen. Denn jedes Wort ist siebenfach geläutert. Auch diese 10 Namen sind siebenfach geläutert. Ich will nur versuchen, jetzt in einer Stunde das darzulegen. Ich hätte auch gerne über dieses Wort 9 oder 10 Versammlungen gehalten. Das habe ich auch schon einmal gemacht, irgendwo in einem Bibelkurs. Ich weiß nicht mehr wo, bei meinem Freund Pfarrer Eberhard Geier oder bei meinem Freund Dr. Luban, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall will ich das heute Abend zusammenfassen, weil ja nicht alle jeden Tag kommen können. So bekommt ihr nur einen Überblick, ihr bekommt nur ein paar Striche, ein paar markante Linien gezogen. Aber Gott möge sie in unser Herz einprägen. Ich beginne. Adam, der Erdmann oder der Mensch, oder der Staubgeschaffene, denn Adama ist der feine Staub, der Überrest der ersten untergegangenen Schöpfung, aus der Gott diesen Adam, diesen ersten Menschen bildete. Und von Natur sind wir alle ein Adam, ein Erdgeschaffener, aus Kot, aus Dreck, aus Staub, geformt dem Leibe nach. Das ist das erste Adam. Wir sind alle von Natur Adams Söhne und Adams Töchter. Mit all den Anlagen und Fähigkeiten zu allem Bösen und mit all den Unfähigkeiten zu allem Guten. So sind wir von Natur. Du und ich, ausnahmslos, alle, bis auf einen, den zweiten Adam, den himmlischen Adam. Adam, der Erdmann, der Staubgeschaffene. Zweitens, Seth, das heißt Gesetz. In dem Wort Seth steckt das griechische Wort Prothesis. Vorsatz steckt auch das Wort Theke drin, eine Theke und eine Auslage. In der indogermanischen Sprache ist das Wort stark vertreten. Das sage ich für die Liebhaber und Gelehrten der Sprache, die Freude daran haben. Ja, gesetzt oder bestimmt. Der Mensch, gesetzt, seht, und das dritte heißt Enos oder Enos, das heißt Schwachheit, Hinfälligkeit, Stöhnen und Seufzen und Sterblichkeit. Der Mensch, Adam, gesetzt, seht, zur Sterblichkeit, Enosch. Das heißt, wir sind dazu in die Welt gestellt, dass wir elend sind, dass wir stöhnen und seufzen und dass wir schließlich sterben. Dazu sind wir da. Ja, bin ich denn nur da zum Seufzen und Stöhnen und Leiden? Als irgendeiner Mensch mit seinen Unmöglichkeiten, mit seinen bösen Anlagen, mit seinen tierischen Trieben und mit seinen Unmöglichkeiten aus eigener Kraft das Gute zu tun und uns einen Sterbensweg zu gehen, ja bin ich denn dazu da? Jawohl, dazu bist du da. Wenn ich jetzt aufhören würde und wir nach Hause gingen, das wäre eine traurige Sache. Das wäre alles nur kein Evangelium. Das sind die 3 ersten Namen. Der Mensch gesetzt zur Sterblichkeit. Steht das auch im Neuen Testament? Steht das im Neuen Testament? Der Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Steht das im Neuen Testament? Natürlich. Da steht in Hebräer 9, Vers 27. Da steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das heißt auf Hebräisch Adam, Seele, Enosch, genau dasselbe. Der Menschengesetz einmal zu sterben. Ich sage euch hier ein Geheimnis, auf das ich nicht eingehen kann. Das Wort einmal ist im griechischen Urtext betont, ist es dem Menschengesetz, einmal zu sterben. Die Geisterwelten sind bestimmt, der Tote zu sterben. Und deshalb fahren Dämonen in Menschen oder Tiere und führen die zum Tode. Da tut sich uns eine schauderhafte Welt auf, in der Bibel, in der Schrift, durch die Schrift. Diesen Gedanken führe ich vielleicht ein andermal aus, später, wenn es Gott schenkt. Wir bleiben bei diesen 10 Namen. Es ist der Menschen, selbst einmal zu sterben. Schwachheit, Hinfälligkeit, Stöhnen, Seufzen und Sterblichkeit, das ist ja das Ende und der Inhalt unseres Lebens. Du siehst also, du täuschst dich gar nicht und du brauchst gar nicht nach außen zu tun, als wärst du ein glücklicher, erlöster Mensch, alles wäre in Ordnung. Dann täuschen wir uns. Wir gehen alle unseren Demütigungs- und Sterbensweg, so wie es Gott in seiner Weisheit und Liebe für gut findet. Es ist uns, wir sind gesetzt und es ist von Gott verordnet, dass wir sterben, stöhnungsfähig gehen. Das ist so im Plane Gottes das ethische Fundament. Sage dazu ja. Sagen wir dazu, oh Gott, so ist es wirklich, ich bin ein armer Tropf. Und immer wieder reißt dein heiliger Geist meine religiösen Lappen und Masken weg. Ich stehe in meiner Schandgestalt mit meinem Neid und Streit, mit meinem Geschwätz und meiner Nörgelei, mit meiner Augenlust und Fleischeslust, mit dem Hochmut meines Lebens, stehe ich immer wieder da und muss immer wieder, wenn ich ehrlich bin, meinen totalen Bankrott erleben. Und schäme mich und weine verborgene Tränen. Oh Gott, ist das ein armes Leben. So geht es jedem aufrichtigen Menschen. Auch dir, auch mir. Ich sage, wenn das alles wäre, wäre das schlimm. Es geht weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommen die 2 letzten Namen. Kenan Mahalalel. Ja, was heißt denn das? Kenan, dieses Wort ist verwandt mit dem Wort Genesis oder Genos oder dem deutschen Wort Kind, Gena, Kena, auch mit dem griechischen Wort Genesse und so weiter. Werdet geboren und zeuget und werdet gezeugt und so weiter. Wir sagen in meiner Heimat am Rhein, sagen wir statt die Kinder, die kennen. Die kennen, heißt die Kinder auf dem Land, die kennen. Das ist dasselbe Wort wie Kenan, dasselbe Wort wie Genesis. Dasselbe Wort wie Genos, das heißt gezeugt oder neugeboren. Das heißt Kenan, gezeugt oder neugeboren. Das heißt, der Mensch, der gesetzt ist zur Sterblichkeit, kann innerlich eine Neugeburt, eine Neuschöpfung erfahren, wenn er gezeugt ist durch den Heiligen Geist, durch den Samen des Wortes Gottes. Und jede lebendige und beglaubigte und von Gott legitimierte Wortverkündigung, die bringt Zeugungen zustande. Und wo keine Zeugungen zustande kommen, wo kein Wort hineinfällt in die Herzen und Menschen errettet werden und Menschen gelöst werden von ihren Bildungen, von ihrer Besessenheit, von ihrer Dämonie, von ihrer Unversöhnlichkeit, von ihrem Hass, von ihrem Neid, von ihrer Süchtigkeit im Sexus oder im Alkohol oder im Nikotin oder wo es auch sei, wo das nicht geschieht, dass Menschen durchbrechen und sagen, es geht nicht so weiter, mein Leben muss neu, mein Leben muss sauber, mein Leben muss rein, mein Leben muss von Gott erfüllt werden und entleert werden von all dem Dreck, der in mir immer wieder hochsteigt. Wo das nicht geschieht, dann ist frommes Geschwätz, aber kein Evangelium. Dann ist das Wort da, aber nicht die Kraft und nicht die Vollgewissheit. Meine Freunde, ich bin in diesen Tagen gekommen. Gott weiß es. Ich hab's ihm gesagt auf den Knien. Ich hab's ihm gesagt bei Nacht und bei Tag. Ich will kommen in der Vollkraft des Evangeliums. Ich möchte, dass der Heilige Geist seines Wortes sich bedient und Neuzeugungen und Durchbrüche und Reinigungen uns allen schenkt, dass wir wirklich neue, frohe, gelöste Menschen werden. Dass wir nicht so missmutig und boshaft und dumm und verdreht und verkehrt auseinandergehen wie wir hier alle. Ich rechne mich da auch dazu, zusammengekommen sind, dass ein wesenhaft reines, göttliches, beglückendes Geschehen und dass du ein Mensch wirst, von dessen Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich habe ungezählte Male erlebt, wenn ich mich beugte über meine Empfindlichkeiten, meinen Neid und meinen Stolz und meine Unzufriedenheit, wenn ich mich beugte und vor Gott reinigte, dass dann sofort es anfing, dass Menschen zum Glauben kamen, dass Menschen ihre Sünden bekannten, dass Menschen durchbrachen zum Heilen. Bruder und Schwester, das will Gott dir schenken. Glaube ja nicht, dass ein oder zwei oder fünf oder zehn predigende Brüderlein, dass sie etwas fertig bringen. Ach, wir sind die Ärmsten und Ohnmächtigsten. Aber eure Gebete und eure Treue und die Kraft eurer Heiligung, die strahlt und strömt in die Versammlung und wirkt das Wunder der Neuzeugung und der Läuterung des Erfülltwerdens mit Heiligem Geiste. Wenn ich das nicht hundert, ach was hundert, tausendmal erlebt hätte, würde ich nicht wagen, es dir zu bezeugen und es euch so was angesicht und ins Herz zu stellen. Also noch einmal, Kenan heißt gezeugt oder geboren. Im Griechischen und im Hebräischen sind die beiden Wörter Zeugung und Geburt das gleiche Wort. Obwohl Zeugung und Geburt bei Mensch, Tier und Pflanze weit auseinander liegen, schaut Gott das als eine Einheit. Deshalb ist neu gezeugt oder Neuschöpfung oder neu geboren, ist im Griechischen das gleiche Wort. Das ist von großer Bedeutung, weil es Menschen gibt, die in der Schriftheilung so weit gehen, dass sie sagen, ja, wir sind gezeugt, aber Israel, das wird wieder geboren. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das kann nur einer behaupten, so etwas, der den Urtext nicht kennt. In Wirklichkeit ist das Gleiche, nur ist es auch nach der Seite Israels etwas anders in seiner Auswirkung als jetzt bei der Gemeinde des Körpers Christi. Ich sage das nur am Rande, Brüder, weil es wichtig ist, dass wir die Einheit des Wortes Gottes wahren. Also gezeugt. Und nun kommt das Wort Mahalalel. Das Wort Mahalalel, da steht das Wort Allel. Das Wort Halleluja drin. Unsere katholischen Brüder und Geschwister, soweit sie Brüder sind, die sagen ja nicht Halleluja, die sagen Alleluja. Und das ist nach dem Hebräischen durchaus auch richtig. In dem Wort Mahal Allel steckt das Wort Halleluja. Lob, Preis. Und dieses hebräische Wort heißt eigentlich Prachtentfaltung Gottes. Gott entfaltet seine ganze Pracht. Seine ganze Glorie, seine Doxa, seine Herrlichkeit. Und das alles mündet in Lob und Preis, sodass wir anfangen zu loben und zu preisen, zu rühmen, wenn der Heilige Geist uns die Pracht Christi entfaltet. Wenn wir trunken werden von den reichen Gütern seines Hauses und seines Herzens. Aber das kann man nur, wenn man neu gezeugt ist. Wir sind also als Adam, als natürliche Menschen, gesetzt, zur Sterblichkeit oder zum Stöhnen oder zum Seufzen und zur Hinfälligkeit, zur Niedrigkeit, zum Elend, zum Jammer. Dazu sind wir gesetzt, dazu sind wir da. Dass wir an und in uns selbst zerbrechen und dass die anderen an uns zerbrechen und dass wir an den anderen zerbrechen. Dazu sind wir da. Und das ist auch eine Seite der Ehe. Bitte eine Seite. Dass der Mann mit seinen Trieben, mit seiner Herrschsucht, mit seinen Lüsten, mit seinem tierischen Wesen, an seiner zarten, vielleicht leidenden, weinenden Frau zerbricht. Und dass die Frau mit ihrer Unart, mit ihren Unarten und dem starken, manchmal tyrannischen Mann zerbricht. Das ist die eine Seite der Ehe. Soll da keiner sagen, bei uns hat sowas noch nie gegeben. Wir sagen, es sind jeden Tag im Sonnenschein und schnäbeln wie die Tauben und essen aus einem Töpflein und sagen zu allem Halleluja. Soll keiner sagen. Wenn man in das Leben nicht von Hunderten, sondern von Tausenden von Ehetragödien hineingeschaut hat und selber einen Sterbensweg der Liebe Gottes geht, dann weiß man das. Nach außen gesehen ist Adam Seth Enosch, der Mensch gesetzt zur Sterblichkeit, das, was alle Menschen gemeinsam haben. In dem Augenblick aber, wo wir neu gezeugt werden, wo wir neu geboren werden, wird in uns etwas geboren von dem Halleluja, von dem Mahalalel. Deshalb heißen die vierten und fünften Worte Kenan, gezeugt, geboren, Kind geworden, kann man es auch übersetzen, zum Lobpreis, zur Herrlichkeit, zur Prachtentfaltung, zum Halleluja Gottes. Das bedeutet nicht nur, bitte jetzt nicht zu erschrecken, ich gehe jetzt nicht über die Schrift hinaus, ich bleibe im Rahmen des Wortes Gottes. Das ist nicht nur ein Halleluja für uns, ein Lob und Dank, wie es in den Paulusfüllebriefen steht, das ist auch ein Lobpreis unter den Engelwelten und das ist ein Lobpreis des Sohnes beim Vater. Da greift dein Leben, wenn du niederkriegst und deine Sünden losgeworden bist und anfängst zu loben, zu danken, dann greift der Dank hinein in die Himmelswelten und füllt goldene Schalen der Engelfürsten mit dem Weihrauch der Anbetung. Was das bedeutet, dass ein Jauchzen ausbricht bei den Fürsten, Gewalten der oberen Regionen. Das bedeutet, Kenan Mahalalel. Seht, das ist die andere Seite. Wir leben nicht nur im Mahalalel, im Jubel, im Halleluja, im Lobpreis, in der Prachtentfaltung, die uns zum Staunen bringt, sondern wir werden auch immer wieder erinnert, Adam Sede hinaus, der Mensch gesetzt zur Hinfälligkeit. Wir werden immer wieder erinnert an unseren Bankrott und an unseren Jammer. Aber da bleiben wir nicht stecken, denn wir sehen nicht, was vor Augen ist. Wir sehen den Herrn an. Und da wird der Preis und der Jubel geboren. Jetzt haben wir schon die Hälfte der 10 Namen. Jetzt wiederhole ich sie noch einmal. Der Mensch, gesetzt, bestimmt, zum Stöhnen, zur Hinfälligkeit, zur Schwachheit, zum Seufzen, zur Sterblichkeit. Wenn er neugeboren ist, einfach neugeboren, geboren, gezeugt von Gott, zum Jubel, zum Lobpreis, dass ihm das Herz die Augen aufgehen für die Prachtentfaltung der Herrlichkeit Gottes. Geht einmal hinaus auf die Straße und sagt irgendeinem von der Prachtentfaltung Gottes. Der wird euch für verrückt halten. Wird sagen, was, Prachtentfaltung Gottes? Wenn wir keine Neon-Leuchtreklamen hätten, da wäre es hier dunkel und kalt und trübe. Und das Leben wäre nicht wert, gelebt zu werden, wenn wir nicht das bisschen Genuss, das bisschen Alkohol und Nikotin und Sexus hätten und Fernsehapparat und dann hätte das Leben überhaupt keinen Zweck mehr, dann würde ich lieber ein Ende machen. So denken die meisten und haben deshalb den Lebensstandard, haben sie zu ihrem Götzen gemacht. Das ist sehr schlimm, das ist bei uns im Westen noch viel schlimmer als hier bei euch Berlinern, die eher etwas mehr abgeschlossen und eingeengt seid. Meine Freunde, wir bleiben in diesen drei Stücken, solange wir im Fleische sind. Da werden wir immer wieder dran erinnert. Nicht nur indem wir es bei den anderen sehen, bei unseren Besuchen. Wenn wir in Situationen kommen, wo Ekel und Sünde und Grauen und Dreck und Verzweiflung herrschen. Da werden wir dran erinnert, der Mensch gesetzt zur Sterblichkeit. Sondern auch in unserem eigenen Leben brauchen wir immer wieder solche Menschen und Führungen, die uns ganz arm und ganz klein machen. Damit wir sehen, wie wenig wir lieben und vergeben und tragen können, wie sehr wir hineingestellt sind in das Gesetz der Sünde und des Todes. Der Mensch gesetzt zum Tode, zur Hinfälligkeit, zum Verderben, zur Schwachheit, zum Stöhnen und Seufzen. Aber wir stehen auch zugleich dem Geist nach, indem wir neu geboren sind, indem das Leben Gottes in uns ist, indem die Freuden Christi in uns wohnen, indem das lebendige Wort in uns lebt, indem der Geist in uns wirkt, stehen wir zugleich im Mahalalel, das heißt der Prachtentfaltung, im Loben, im Preisen, im Dank, in der Glorie, in der Würde, in der Herrlichkeit Gottes. Was lebt in uns? In Leib und Seele leben Schwachheit, Niedrigkeit, Anfechtbarkeit und Versuchlichkeit. Aber in unserem Geiste, da lebt die Herrlichkeit. In unserem Geiste, da lebt die Herrlichkeit Gottes. Es kommt nur darauf an, wer jetzt die Herrschaft behält. Wer stärker ist, das Fleisch, die Sünde der Tod und die Welt und der Teufel und unsere Triebe, oder der Sohn Gottes, der in uns wohnt durch den Heiligen Geist, ob der so stark ist und hat so viel Macht, das andere im Tode zu halten. Du kannst nicht und ich kann es auch nicht und der Paulus konnte es auch nicht. Aber der in uns wohnende Christus, der kann das. Der kann das. Und deshalb gilt es, dass wir in diesen fünf Namen nicht nur in den drei ersten bleiben, der Mensch, Gesetz, der Sterblichkeit, sondern hineinwachsen in die Zeugung, in das Leben und in die Prachtentfaltung Gottes. Jede Bibelstunde zeigt uns etwas von der Pracht und von der Macht und von der Größe und von der Schönheit Jesu Christi. Löst uns los, dass wir froh werden, dass wir der Welt und der Sünde absagen, dass wir unser Neid und Streit und Bosheit begraben und uns schämen und leben dem großen und wunderbaren wiederkommenden Herrn, der uns bald zu sich nehmen wird. Dass wir sollte jede Bibelstunde sehen, auch in diesem Raum gehalten wird, dass wir nicht nur von Nummer 1, 2 und 3, sondern von Nummer 4 und 5 neu geboren, neu gezeugt, zur Ehre, zur Glorie, zum Halleluja Gottes. Ich brauche euch nicht eine Fülle von paulinischen Bibelstellen zu nennen, die das alles euch unterstreichen. Ich habe euch ja für die drei ersten Wörter nur ein Wort aus dem Hebräerbrief genannt. Es ist der Mensch, Seth, einer zu sterben. Adam, Seth, Enoch. Aber ich könnte euch für die zwei Worte neu gezeugt. Ich habe euch gezeugt, das ist Evangelium. Meine Kinder, um die ich Geburtswehen leide. Hier ist Paulus, der Vater und die Mutter zugleich. Und so könnte ich euch eine Fülle von Stellen nennen. Ich kenne die aber selbst. So tief seid ihr in der Schrift. Wurzel. Gezeugt zur Prachtentfaltung, zur Herrlichkeit, zur Glorie, zum Halleluja Gottes. Ja, Amen und Halleluja. Ich kann diese drei Worte nur sagen in tiefster Ergriffenheit, seitdem sie Gott in mein Herz hineingeprägt hat. Unverlierbar, groß und leuchtend. Ach, meine Lieben, das ist köstlich. Das wollte Gott uns allen schenken, uns allen schenken. Nun will ich, nachdem ich die fünf ersten Namen nannte, auch noch die fünf letzten nennen. Nummer 6 heißt Jeret und dieses Wort Jeret bedeutet herabsteigend herrschen. Wisst ihr einen, der aus der höchsten Höhe herabgestiegen ist und in diesem Abstieg hinabging bis in die tiefste Tiefe und dann der Herrscher wurde über alle? Kennt ihr einen? Weißt du, wer der ist? Der heißt Jesus Christ. Ja, wir finden nämlich in diesen Namen nicht nur unsere persönliche Lebensgeschichte, wir finden auch eine Darstellung des Werdenganges Jesu. Denn Jesus wurde zur Adama, zum Adam, zum Erdenmenschen gemacht. Jesus wurde gesetzt zur Sterblichkeit. Jesus, gezeugt durch den Heiligen Geist in dem reinen Schoß der Jungfrau Maria. Er wurde zum Halleluja Gott gefolgt. Ja, das gilt auch für den Herrn Jesus. Jeret heißt herabsteigen, wird er herrschen. Und auch wir bekommen Herrschaft über die Sünde. Über mehr haben wir jetzt nicht zu herrschen. Wir haben nicht über euren Glauben zu herrschen. Wir haben nicht irgendwie in Organisationen zu herrschen und zu regieren. Was sollen die anderen machen? Machen wir nicht. Wir gehen Folgen und Sterbensweg mit Freuden. Aber wir dürfen doch über etwas herrschen. Wir haben auch eine Königsverheißung schon in der Gegenwart. Wir dürfen königlich über die Sünde herrschen. So steht es geschrieben im Römerbrief. Aber wie? In dem Wort Jeret, in dem Hebräischen, ist es enthalten, herabsteigend wird er herrschen. Wenn du noch nicht über die Sünde herrschen kannst, über deinen Hochmut und über dein böses Lästermaul, wenn du nicht herrschen kannst über deine Triebe, über dein Fressen und Saufen, über dein Rauchen, über deine Lustbegierden, wenn du doch nicht herrschen kannst, Bruder und Schwester, dann bist du doch nicht tief genug herabgestiegen. Das liegt in dem einen Wort Jeret. Indem er herabsteigt, wird er herrschen. Das hat Christus gemacht, er wurde dadurch über alles erhöht, in sieben Stufen, weil er in sieben Stufen herabgestiegen ist, bis zum Tod am Kreuz, aus der Gottgleichheit. Und so erleben auch wir es, und so erlebt auch Israel. Israel wird seinen eigentlichen Herabstieg noch erleben in der Drangsalzzeit. Israel kann nicht so, wie es jetzt ist, ins tausendjährige Reich hineingeführt werden, obwohl die Generation, die jetzt lebt, in Israel, die jetzt lebt, ich hoffe, sie im kommenden Herbst zu sehen, zu besuchen, die jetzt lebt, die wird all das miterleben, was in Matthäus 24 gesagt ist. Denn der Herr Jesus hat gesagt, wenn der Feigenbaum ausschlägt, das heißt, wenn Israel wieder ein Volk wird, und Israel ist ein Volk seit 12 Jahren, dann wird die dann lebende Generation, das sind die, die heute Kinder sind, bis zu 12 Jahren, die wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist, was in Israel 24, in Matthäus 24 berichtet ist. Und da geht unsere Entrückung voraus. Brüder, das ist keine Mathematik, das ist kein Rechnen, das ist das klare biblische, unantastbare Zeugnis. Unantastbare Zeugnis. Auch Israel muss seinen eigentlichen tiefsten Abstieg, der war noch nicht in den Gaskammern Adolf Hitlers, da war er noch nicht. Das war erst das Vorletzte. Das Letzte kommt noch. Dann wird eine Schlipsis kommen, wie sie nie gewesen ist, wie sie nie wieder sein wird. Die steht noch bevor. Und das alles ist zusammengepackt in die Zeit der jetzigen Generation. Wenn wir sie in 40 Jahren rechnen, dann hätten wir noch Zeit, noch 28 Jahre. Aber ich will nicht rechnen. Ich will keine Zahlen nennen. Ich will kein Zielversprechen. Nein, nein. Aber wir wollen festhalten, wir sind näher am Ende, als wir glauben. Bruder und Schwester, der Herr ist näher, als wir wissen. Warum heiligst du dich nicht total? Warum gibst du dich nicht ganz her? Warum lässt du dich deine letzten geheimsten Sehnsüchte und Sündentriebe umschmelzen in Anbetung und Frohlocken? Tu es, Geschwister, ich sage es mir selbst. Gott weiß es, Gott ist mein Zeuge. Jeden Tag und jede Nacht, Herr, ich möchte fertig werden. Alles andere ist mir allerlei. Freunde, die Zeit ist nah. Ich sage es euch in heiligem Ernst und heiliger Liebe. Noch einmal, Jeret, herabsteigen wird er herrschen. Der Jesus ist herabgestiegen und wird einmal herrschen. Und wenn wir herabsteigen, jetzt dürfen wir herrschen über die Sünde und werden einst mit ihm triumphieren und werden einst die zukünftigen Herrschaftsämter in die Hand bekommen. Aber herabsteigen wird er herrschen. Das ist ein wunderbares Wort, ein gewaltiges Wort, ein programmatisches Wort unseres Gottes. Herabsteigen wird er herrschen. Henoch. Henoch heißt eingeweiht. Henoch heißt belehrt. Henoch heißt aber auch geübt. Wir müssen auftrainieren, nicht auf die nächste Olympiade. Da werden wir nicht den Harry unterbieten und 9,9 Sekunden 100 Meter laufen. Ich wenigstens nicht. Meine Freunde, wir haben ein anderes Training. Übe dich in der Gottseligkeit. Es gehört eine heilige Übung dazu, in den Seligkeiten Gottes zu leben. Übe dich in der Gottseligkeit. Dieses Wort übe dich kann man auch übersetzen mit trainieren. Und hier lesen wir, der Henoch, der ist eingeweiht, ein Geweihter, einer, der sich selbst Gott geweiht hat und deshalb von Gott eingeweiht wird, oder der von Gott eingeweiht wurde in seine großen Gedanken und sich selbst dem Herrn geweiht hat, seine Augen und seine Ohren und seinen Mund, seine Hände und seine Füße und sein Haupt. Muss auch selbst dem Herrn geweiht hat, seine Augen und seine Ohren und seinen Mund, seine Hände und seine Füße und sein Haupt und seine Brust und seinen Unterleib. Der sich selbst dem Herrn geweiht hat, in heiliger Hingabe. Freunde, das ist ein Henoch. Und wenn das geschieht, herabsteigen wird er herrschen, wenn er eingeweiht, wenn er belehrt, wenn er geübt ist in den Seligkeiten Gottes. Das ist etwas ganz Wunderbares. Ist das Wort, kann man auch so übersetzen, geübt in der Gymnastik her oder hin zu den Seligkeiten Gottes. Das war mir von ungeheurer Bedeutung, als mir das aus der Schrift aufging, als ich das geschrieben fand, in der Gymnastik von der Gottseligkeit Gottes her oder in die Glückseligkeit Gottes hinein. Sagt den Menschen, es gibt eine Glückseligkeit, die uns erlöst, von all den irdischen, trügerischen Glückseligkeiten des Fleisches und der Seele, die uns wesenhaft gegeben wird, die uns wirklich glücklich macht, die uns nicht nur einen Rausch versetzt, einen Augenblicksrausch, der nachher in Ekel und Grauen und Reue umschlägt, sondern der bleibt eine Freude, die niemand von uns nimmt. Sagt doch den anderen, wir sind ihnen schuldig, wir sind ihnen schuldig, die Menschen warten darauf, aber das können wir nur, wenn wir herabsteigend herrschen und siegen und geübt sind in den Seligkeiten Gottes, eingeweiht sind in die Gedanken, in die Geheimnisse, in die Wege, in die Ziele unseres Gottes. Das sind wunderbare Zusammenhänge, die den ganzen Menschen erfassen, sein Willen, sein Denken und sein Fühlen, ganzen Menschen, und die den ganzen Menschen erneuern und beseligen. Freunde, das ist das Evangelium. Wenn das Wort Gottes das nicht mehr ausrichtet in uns, wenn wir so wie wir reingetrottet sind, wieder raus wollten, Freunde, das hat ja keinen Wert, sondern das Wort Gottes ist schärfer als zweischneidiges Schwert. Und das Wort Gottes ist Speise, und das Wort Gottes ist Kraft und Heil und Licht und wie viel, es gibt eine ganze Menge von Symbolen, Sinnbildern für die Kraft, für die Dynamik, für die Seligkeit des Wortes Gottes. Das war Nummer 6 und 7. Herabsteigen wird er herrschen, das ist der Name Jereb. Und wenn er eingeweiht, belehrt und geübt ist in den Seligkeiten Gottes, das ist der Name Henoch. Henoch heißt der Geweihte oder der Eingeweihte. Und jetzt habe ich noch 3 Namen zu erklären. 8, 9 und 10. Ich nenne die Namen Methuselah, Lamech und Noah. Mit Noah begann ja dann eine neue Menschheit, die jetzt noch existiert. Wir sind ja noch die noachitische Menschheit. Und darüber könnte ich euch interessante Dinge berichten, wovon die Weltgeschichte und die Psychologie, die Ungläubige, keine Ahnung hat. Und die ihnen die letzten Rätsel lösen. Wenn wir die Bibel kennen würden, würden uns die letzten Rätsel, nicht alle, aber viel und grundsätzlich gelöst. Das ist wahr. Es hat einer gesagt, ein gewaltiger Gottesmann, ich weiß im Augenblick nicht mehr, wer es war. Alles Übel in der Welt kommt von der Unkenntnis des Wortes Gottes. Das ist ein Wort. Der Mann hat recht. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Gestern Abend habe ich es noch gewusst. Das ist mir im Augenblick entfallen. Alles Übel in der Welt kommt von der Unkenntnis des Wortes Gottes. Oder weiß es jemand von euch? Ich lasse mich gern belehren. Wer hat es gesagt? Also, bin ich froh, dass ihr es auch nicht wisst. Sonst müsste ich mich ja schämen vor euch. So, ich nenne noch, und gebe ein Zeugnis noch abschließend von den 3 letzten Namen, Methuselah. Methuselah heißt Schwert. Und das Schwert ist in der Schrift ein Bild des Todes. Zum Beispiel das Schwert des Geistes. Das bedeutet den Tod für unser eigenes Leben. Und das eiserne Schwert, Eisen ist ja das Bild des Gerichtes und der Sünde, bedeutet den Tod für das natürliche Leben. Meine lieben Freunde, Methuselah heißt, ich habe es vorhin schon angedeutet, Tod oder Wurfgeschoss. Man hat ja früher auch allerlei Feuer geworfen, zum Beispiel das griechische Feuer hat man auf Schiffe geschleudert und die feindlichen Schiffe zerstört. Was das war, weiß man heute nicht mehr. Die waren damals in manchen Stücken schlauer als wir. Ja, das griechische Feuer, was das ist, weiß man mehr. Man weiß nur, dass man damit gegnerische Schiffe zerstört und verbrannt hat. Oder auch das Wort Wurfspieß. Diese 3 Mordwerkzeuge, die sind zusammengefasst in der Methuselah. Das heißt, wir gehen einen Sterbensweg. Wir gehen einen Sterbensweg. Täglich sterbe ich. Und das gefällt uns nicht. Wir meinen, wenn wir bekehrt sind, so wurde es uns gepredigt früher einmal, und manche Richtungen sagen das heute noch, dann wird das Leben lauter Honig und Honig sein. Das ist nicht wahr. Ich will ihm zeigen, dem Apostel Paulus, wie viel er leiden muss. Dann geht der Sterbensweg los. Aber es ist ein Leiden, das wir bewusst als Vorstufe und Grundbedingung und Muttermund zur ewigen Freude und Herrlichkeit ertragen. Hast du verstanden? Es gibt keine Freude der Vollendung, die nicht aus Leiden geboren wird. Und es gibt kein Leiden um Jesu Willen und des Glaubens Willen, das nicht in ungeahnten Herrlichkeiten endet. Deshalb ist jede Verkündigung, die nur das Leiden und den Opferaltar hat, die taugt nicht, die ist unbiblisch, die macht die Menschen schwermütig. Und jede Verkündigung, die nur von der Herrlichkeit redet, die macht die Menschen schwärmerisch und leichtsinnig und seelisch und oberflächlich. Davor bewahre uns Gott. Aber wer einmal diesen Zusammenhang erfasst hat, durch Leiden, durch Sterbenswege zur Herrlichkeit, der geht mit Freuden seinen Weg und sagt Ja zu allen Demütigungen und Ja zu allen Familientragödien. Ich rede nicht vom grünen Tisch, Gott ist mein Zeuge. Aber wer das einmal geschmeckt hat, der sagt, Herr, tu mit mir, was du willst. Menschen bereit, ich sage zu allem Ja. Amen. Halleluja. Lob sei dir dafür. Denn ich weiß, es wird daraus dein Gottesleben ausgeboren. Meine Freunde, das ist etwas, wenn wir davon erfüllt wären. Das wäre etwas. Das ist also Methuselah, Schwert, Wurfgeschoss, Gottes Pfeil. Nummer 9. Lamech. Lamech heißt machtvoll. Oder Niederstrecker. Oder gewalttätiger. Oder mit unwiderstehlicher Gewalt. Das Schwert kommt mit unwiderstehlicher Gewalt. Das heißt, wir können den Sterbensweg nicht umgehen. Kann einer machen, was er will. Man kann den Tod nicht abschaffen. Das geht nicht. Und deshalb ist es eine Gnade, freiwillig zu sagen, Herr, ja, ich gehe deinen Weg. Ich bin einverstanden. Ja, Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, jetzt freue ich mich in den Leiden. Ist das kein Unsinn? Man kann sich doch nicht in Leiden freuen. In Leiden muss man weinen und klagen und trauern. Und in der Freude, im Wohlergehen, da kann man sich freuen. Nein, nein, jetzt freue ich mich in den Leiden. Das heißt, es gab einmal eine Zeit in meinem Leben, da konnte ich mich in den Leiden nicht freuen. Aber jetzt freue ich mich. Brüder und Schwestern, wenn diese Tage dazu dienen würden, dass wir alle, ihr und ich und ich und ihr, dahin geführt würden, dass wir für alles Dank sagen könnten und auch in den Demütigungen und Schmerzen danken und loben und preisen können und uns freuen würden, das wäre etwas. Dann würden wir diese 10 Namen verstehen. Das bedeutet Lamech, Lamech. Ich müsste jetzt eine Anzahl Parallelstellen aus Römer 5 lesen. Ich kann das nicht mehr, meine Zeit ist um. Aber ich will nur noch über das 10. was sagen, das Ergebnis, die Krone, den Abschluss dieser 10 Namen. Wenn also das Schwert mit unwiderstehlicher Gewalt uns zerschlagen hat, dann kommt Noah. Noah heißt Ruhe oder Trost oder Frieden und Gerechtigkeit. Dann kommt Noah. Der Friede, der Trost, die Ruhe, die Seligkeit in Gottes Wonnen. Sie sind geboren und werden real unser Besitz, unser Genuss, unser heiliger Dienst, dass wir das, diese Dinge ausströmen und weitergeben, wenn wir mit unwiderstehlicher Gewalt von dem Schwert Gottes uns zerschlagen lassen. Das ist der Weg des Sohnes Gottes gewesen. Und das ist der Weg Israels, das jetzt dem Ende zugeht. Und das ist der Weg der Gemeinde Tag und Nacht. Und das ist dein Weg und mein Weg. Und das ist ein Programm für die ganze Schöpfung, denn die Engel beobachten uns und lernen von uns und wissen, es ist auch ihr Weg. Muss alles verbrannt werden, alles sterben, auf das Ruhe, Frieden, Vollendung kommt. Und deshalb ist Noah der 10. von Adam. Und Henoch, das ist der 7. von Adam, das steht geschrieben, der 7. von Adam, die Einweihung, das Hineinschauen, das gelehrt und geübt werden von Gott. Das ist das Ergebnis dann, dass wir in Noah das finden, was Augustinus in die unvergleichlichen Worte geleitet hat. Unser Herz ist unruhig in uns. Bis wir einen Mercedes haben in der Villa und 500.000 Mark, dann sind wir glücklich. Das ist nicht wahr. Vielleicht mancher hier, der hat einen Mercedes und hat eine Villa und hat 500.000 Mark. Soll man aufstehen zu sagen, ich bin restlos glücklich. Ich kenne die Leute, solche Leute, die haben mich gebeten, Adolf, bete für mich, dass der Herr mich wegnimmt. Ich möchte einen ganzen Dreck und Kram da hinten lassen. Ich will heim, ich bin satt der Freuden und satt der Leiden. Das habe ich mehrfach erlebt. Freunde, von Adam bis Noah habe ich euch 10 Namen gelesen und wollte euch etwas sagen von dem Wunder und von der Herrlichkeit des Wortes Gottes. Und schließe damit, dass ich noch einmal die 10 Namen lese, wie sie in der Bibel stehen, und dann noch einmal die 10 Namen auf Deutsch lese, und ihr seht darin euren Weg, und seht darin den Weg Jesu, und seht den Weg Israel, und seht den Weg der Gemeinde, und seht den Weg der Nationen, und seht den Weg der Lichtwelt, und seht den Weg der Finsterniswelt, und seht den Weg des Weltenalls, wenn ihr geöffnete Augen habt für eine geöffnete Bibel. Ich kann das ja nur in Andeutungen geben, sonst hätte ich zu jedem Punkt euch 20 Bibelstellen genannt, wie in einem Bibelkurs. Das können wir nicht, dazu ist die Zeit zu knapp und zu kostbar. Ich lese. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Yeret, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah. Und jetzt lese ich es noch einmal auf Deutsch. Der Mensch, gesetzt zur Sterblichkeit, aber gezeugt, neugeboren, zum Lobe Gottes, zur Prachtentfaltung, zum Halleluja Gottes, herabsteigend herrscht er. Eingeweiht, belehrt und geübt zur Gottseligkeit. Wenn das Schwert, der Tod, der Pfeil, das Wurfgeschoss, die unwiderstehliche Gewalt über ihn hereingebrochen ist, wenn alles in den Tod gegeben ist. Und dann kommt der Trost, die Ruhe, der Friede, die Vollendung. Das sind 10 Namen und ihre Bedeutung. Gott segne sie uns. Es ist dein Weg. Sag ja. Sag Amen. Sag Halleluja. Und du gehst mit neuen Kräften bereit zum Sterben in deine alten Verhältnisse. Aber sieghaft zur Ehre Gottes und zum Preis seines Namens. Als ein Mensch, der die Kraft und die Wonne der zukünftigen Vollendung schon jetzt in sich trägt. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.